dann habe ich innerhalb von ein paar Wochen das Motorrad komplett zerlegt und neu aufgebaut für die European Bike in Sark am See. Da waren wir immer als Aussteller. Dann haben wir das Motorrad dabei gehabt und haben es, glaube ich, am ersten oder zweiten Tag vom Stand weg verkauft. Das hat mich natürlich motiviert, um da weiterzumachen. Das Interessante war dann, die Dame, die es gekauft hat, die hat Anzahlung gemacht, hat das Motorrad aber nie abgeholt. Und dann ist die Dame dann arbeitslos geworden und konnte das Motorrad nicht holen. Dann haben wir es bei der nächsten Messe mit dabei gehabt und haben es gleich als zweites Mal verkauft gehabt, auch wieder vom Stand raus. Also ein Motorrad zweimal verkauft und das war dann ganz cool. Haben Logo und die Marke kreiert, also die Offroad Monkeys, und haben ein geiles Logo gemacht, geiles CI, also mit dem gelben und den schwarzen Affen, also sehr auffällig, und haben dann eigentlich innerhalb von 10 Wochen, von Zero to Hero, muss man beinahe sagen, die komplette Marke mit Homepage, Katalog, Produktfotos, also ich weiß rückblickend eigentlich gar nicht mehr, wie man das machen konnte, also ich weiß nur, dass wir eigentlich 24/7 durchgearbeitet haben, dass wir dann in Bad Kissingen die Produkte schon verkaufsfertig auch mit dabei haben.
Moin, grüß Gott und hallo, liebe Land Rover und Harley-Davidson-Fans, Offroad-Begeisterte und AbenteuerInnen, ich begrüße euch zur 38. Folge von Landy und Leute. Ich bin euer Rainer Schuler, alias die Landratte. In meiner Studentenzeit, als das Geld knapp war und ich mir kein Auto leisten konnte, fuhr ich im Sommer wie im Winter Enduro von Honda. Die legendäre XL500. Meine schon damals sehr ausgeprägte Leidenschaft fürs Offroaden habe ich mit diesem Bike ordentlich ausgelebt, wo leider nicht immer ganz umweltkonform. Geträumt habe ich allerdings von einer Harley, so à la Dennis Hopper aus Easy Rider. Und weil meine XL ein großes 21 Zoll Vorderrad hatte, kam ich mir wenigstens beim Fahren auf Asphalt vor wie Born to be Wild. Auf der Abenteuer Allrad habe ich vor ein paar Jahren Fabian Müller von den Offroad Monkeys gesprochen und dabei festgestellt, dass dieser auch für die Müller Motorcycle AG verantwortlich ist. Bei den Offroad Monkeys bekommt man veredelte Teile für seinen Defender und bei Müller Motorcycle veredelte Teile für seine Harley, die oft auch technisch besser sind als die Originalen aus den USA. Made in Germany eben, oder besser gesagt, made in Schwaben. Und an diese Markenkombination habe ich mich neulich erinnert, weil bei mir der Harley-Traum noch lange nicht ausgeträumt ist und ich gerne mal den Menschen kennenlernen wollte, der auf seinem Defender ein sehr auffälliges Affenlogo als Werbetafel nutzt. Wie Fabian zu Harley-Davids gekommen ist, warum er euch helfen kann, euren geliebten Defender nochmals zu verbessern und was es heißt, zwei mittelständische Unternehmen in der heutigen Zeit erfolgreich zu machen, das wird er euch gleich selbst erzählen. Also Leute, wenn euer Herz für mindestens einer dieser Kultmarken schlägt, dann macht es euch jetzt bitte am Laberfeuer bequem und genießt den Campfire Talk to go. Ich wünsche euch allen da draußen viel Inspiration und Spaß dabei. Guten Tag, liebe Freunde und Freundinnen von unserem Lagerfeuergespräch. Willkommen am Laberfeuer. Ich begrüße heute hier den Fabian Müller zunächst einmal. Hallo Fabian.
Hallo Rainer, grüß dich, servus.
Der Fabian Müller ist von der Firma Müller Motorcycle AG, das heißt, die machen Motorradteile, aber eben auch Teile für den Defender mit der Firma Offroad Monkeys. Und darüber habe ich ihn auch kennengelernt, einmal Abenteuer Allrad letztendlich, da hat er immer wieder einen Messestand, aber eben auch bei 4x4 Passion hat er das ein oder andere Video schon mit dem Carsten Mühlhaus gemacht. Und somit würde ich gerne mit dir anfangen, deine Herkunft so ein bisschen abzuleiten. Wo ist denn deine Firma? Wo bist du aufgewachsen? Was hast du denn gemacht, um in dieser Firma einzusteigen?
Genau, also wir sind aktuell, ist der Firmenhauptsitz in Pöttmes. Das ist im Landkreis Eichach-Friedberg, in Bayern noch, aber gehört schon zu Schwaben mittlerweile. Vorher waren wir in Königsmoos, das war noch Oberbayern. Wie man vielleicht auch meinen Dialekt entnehmen kann.
Was ist die nächstgroße Stadt dann letztendlich?
Wir liegen immer so zwischen Ingolstadt und Augsburg. Also wir sind da genau dazwischen. Also genau, das ist egal, wo wir hinfahren, wir sind genau in der Mitte. Und genau, so der Werdegang war eigentlich recht einfach. Mein Vater hat die Firma damals in den 80ern gegründet. Ursprünglich war es ein Laden für Zubehörartikel für Motocross-Motorräder, also Bekleidung, Helme und so Sachen. Und wie sagt man immer, ja, mein Vater ist wie die Jungfrau zum Kind dann zu Harley Davidson gekommen. Da war ein Händler in Schobenhausen in der Nachbarstadt, der quasi aufgehört hat und es war kein Nachfolger da. Und dann hat man es eben meinen Eltern angeboten. Und damals war Harley Davidson ja noch nicht die Marke, die sie heute ist, sondern es war eher so Stahlschüsseln aus Amerika, qualitativ eher schlecht als recht. Und aber ich weiß nicht, mein Vater ist dann einmal eine Probe gefahren und fand es dann irgendwie doch ganz cool und hat gesagt, okay, mach mal. Dann ist es auch so 87 ungefähr schon losgegangen, als er sich dann mit der TZ-Platte, also der technischen Zeilenplatte, am Abend am Küchentisch hingesessen hat und die ersten Teile dafür entwickelt hat, weil die Nachfrage zwar da war, aber kein Markt, der ihn bedient hat. Und es war damals sehr problematisch, Teile für Harley Davidson zu bekommen, die man legal auch fahren durfte. Mein TÜV und alles, das war ja noch,
Ja, klar.
ich sage es mal, Neuland, ein bisschen jetzt nicht so alles eingespielt, wie es jetzt ist.
Ja, und die Teile aus Amerika oder sonst woher, die waren hier, hatten ja keine TÜV-Zulassung hier, oder?
Das war ja genau das Problem. Also qualitativ waren sie genauso bescheiden, sage ich mal, wie die Originalparts, die eben mein Vater verbessern wollte. Da geht es ja schon los bei den Basics, zum Beispiel mit der Bremse. Also die Bremsen bei der Harley damals, die waren ja zum Teil lebensgefährlich. Und wir haben das einfach verbessert und optimiert. Und das Credo von meinem Vater war immer so, sicher muss es sein und legal. Und das zieht sich bis heute noch so durch die Firmengeschichte einfach. Ja? Dass man immer schaut, dass man rechtskonform ist, dass die Qualität stimmt und dass da alles einfach passt und funktioniert.
Und dann noch cool aussehen, oder? Gehört ja noch dazu.
Ja, natürlich, Optik ist, gehört da auch dazu, gerade bei Harley Davidson. Es war aber dann tatsächlich so, wir haben einen sehr, sehr großen Erfolg in den 90ern gehabt, weil wir eben die Ersten waren mit Teilegutachten für die Produkte, damit man sie eben legal fahren konnte. Und bevor wir das so gemacht haben, war es eigentlich so, es gab schon Hersteller, aber da musste man mit dem Motorrad dann zu dem Hersteller der Teile fahren. Und dann wurde das in den Fahrzeugschein umgeändert. Also da hatte man dann keine Harley Davidson mehr, sondern dann hat man einen neuen Brief bekommen, wo dann drin stand, Firma XY quasi,
Ach so,
Motorrad.
okay.
Also man
Ja.
hat quasi sein Motorrad dadurch entwertet. Und der Aufwand war natürlich immens. Ja. Je nachdem, wenn jetzt die Firma, die die Teile hergestellt hat, in Berlin war, dann musste man mit dem Motorrad nach Berlin fahren und das da vor Ort alles machen. Also der Aufwand war damals immens und absolut unlogisch. Und deswegen war das natürlich schon ein bisschen ein Game Changer, wo dann die ersten Teilegutachten da waren für die Produkte, die man dann einfach beim nächsten TÜV oder wo auch immer eintragen lassen konnte und dann eben legal unterwegs ist. Aber jetzt mal auf die Optik zurückzukommen, ja, Optik war wichtig, aber mein Vater war mehr der technische Entwickler als der designtechnische Entwickler. Und da ist halt dann recht schnell die Konkurrenz gekommen, die halt optisch vielleicht ein bisschen schöner, extremer war und die haben uns dann ein bisschen überrollt, sage ich mal.
Aha.
Und da gab es dann auch im Jahre 2000 eine Neufirmierung quasi. Wir haben damals auch Harley Davidson in den Shop gehabt und Harley Davidson hat uns dann die Lizenz genommen. Die wollten einen größeren Händler haben, entweder in Augsburg oder Ingolstadt, also in einer größeren Stadt wie Schobenhausen, das ist ja nun eine Kleinstadt.
Ja.
Und genau, dann haben wir irgendwie eine Umfirmierung machen müssen und haben dann neu angefangen. Sind von der GmbH in eine AG gewechselt und ja, haben uns dann neu aufgestellt und haben uns dann auf die Kernprodukte konzentriert. Und 2016 habe ich dann noch die Marke Offroad Monkeys ins Leben gerufen, um eben in den Wintermonaten, Herbst-Wintermonaten, wo keine Motorradsaison ist, die Maschinen auszulasten. Ja, weil Mitarbeiter sind ja da, Maschinen sind da, aber es wird halt nicht mehr Motorrad gefahren. Und dementsprechend sind bei uns Herbst-Wintermonate immer ein bisschen schwierig gewesen, was Umsatz- und Auftragslage angeht. Und genau, dann haben wir irgendwas gesucht, was in unser Portfolio passt, mit dem Maschinenpark, mit dem Know-how und den technischen Möglichkeiten, die wir aktuell haben. Und tja, da sind wir wieder wie die Jungfrau zum Kind zu den Land Rovers
Fabi, warte mal,
weggekommen.
einen Moment. Und lass uns noch ein bisschen noch bei dem Motorrad bleiben, weil ich bin ja nun mal auch, wie viele andere auch, wirklich interessiert an Harley-Davidson. Ich finde das auch eine super coole Marke und auch schon seit den 80ern haben Freunde von mir, die haben sich dann auch wirklich mal eine gekauft. Es gab eine ganze Gruppe in meiner Heimatstadt. Bei mir hat es nur für eine Honda gereicht, aber nichtsdestotrotz, ich finde die Dinger faszinierend. Deshalb vielleicht noch ganz kurz dabei bleiben, weil ich habe ja auch gesehen, Leute, vielleicht also Zuhörer, liebe Zuhörer, schaut euch mal die Videos an, schaut euch mal ein bisschen bei YouTube um. Da gibt es wirklich richtig geile, auch komplette Motorräder vom Fabian. Kannst du da was zu sagen zu dem Deep Throw und dem Hillbilly Racer? Wie es dazu gekommen ist?
Es ist dazu gekommen, dass, ja, da muss ich sagen, also ich bin mit 18 Jahren ungefähr in die Firma gekommen nach meiner Ausbildung. Ich habe dann zwischenzeitlich nochmal ein Musikstudium gemacht und habe auch mit 20 Jahren, meine erste eigene Firma war damals ein Tonstudio, wo ich produziert, also Musik produziert habe und Bands unterstützt. Das war aber immer so ein Nebenprojekt.
Okay, du bist vielleicht, kann das sein, dass du ein bisschen weiter vom Mikro weg bist? Kann das sein?
Ah, Entschuldigung, ja. bis ich dann irgendwie mit 19 Jahren, keine Ahnung, auch richtig in die Firma gekommen bin. Und das Problem, was halt wir dann immer so ein bisschen hatten, wir haben da draußen in der Szene den Ruf gehabt, ja, die Produkte von Müller, die sind super, aber vom Design her einfach immer so ein bisschen zu leger, nenne ich es jetzt mal nett. Ja? Also zu unauffällig. Und es war auch immer so, wir waren jetzt nicht so die extremen Motorradbauer, haben natürlich in den 90er sehr viele Umbauten auch gemacht, ja, aber auf Kundenwunsch. Und als ich in die Firma kam, wollte ich das eigentlich so ein bisschen ausbauen. Ich meine, damals war ja auch Orange County Choppers ganz aktuell.
Stimmt, ja.
Wo einfach der Vater und Sohn quasi die Bikes gebaut haben und sich immer an die Gurgel gegangen sind. Ich meine, war natürlich auch viel Show dabei. Unser kleiner Randfakt sind auch Kunden von uns, die Orange County Chopper.
Und, okay, cool.
Dann war halt so ein Bike bei uns rumgestanden, das eigentlich schon umgebaut war. Und wir brauchten ja die Motorräder immer für uns, um unsere Produkte zu präsentieren und zu zeigen auf Messen und für Fotos und alles. Aber und dann verkauft man es halt dann nach ein, zwei Jahren eigentlich, ja, und baut eine neue. Wir haben dann das Motorrad schon einige Jahre irgendwie immer mit dabei gehabt und ich fand es schon immer optisch echt kacke eigentlich. Also ich habe es zu meinem Dad auch gesagt, hey, ich weiß nicht, ich würde mir nie so ein Bike kaufen. Und mein Vater immer, ja, was ich denn habe, das ist doch ein super tolles Motorrad und hin und her. Natürlich, mein Vater ist eine andere Generation, ja, der sagt, ja, da ist ja alles dran, was man braucht so in etwa. Sag ich so, ja, aber es schaut halt einfach doof aus. Und dann habe ich innerhalb von ein paar Wochen das Motorrad komplett zerlegt und neu aufgebaut. Für die, also in Farc, das war jetzt auch letztes Wochenende wieder, die European Bike League in Farc am See, da waren wir immer als Aussteller. Dann haben wir das Motorrad dabei gehabt und haben es, glaube ich, am ersten oder zweiten Tag vom Stand weg verkauft. Das war dann irgendwie schon cool, weil, wie gesagt, das Motorrad, wo man erst 3 Jahre mitgezogen hat und keiner wollte, war dann am ersten oder zweiten Tag verkauft.
Wow.
Das hat mich natürlich motiviert, um da weiterzumachen. Das Interessante war dann, die Dame, die es gekauft hat, die hat Anzahlung gemacht, hat das Motorrad aber nie abgeholt, weil sie damals irgendwie Marketingmanagerin bei Quelle oder Otto, ich weiß nicht, eins von beiden, also war zu der Zeit, ist gerade insolvent gegangen. Und dementsprechend ist die Dame dann arbeitslos geworden und konnte das Motorrad nicht holen. Dann haben wir es bei der nächsten Messe mit dabei gehabt und haben es gleich als zweites Mal verkauft gehabt, auch wieder vom Stand raus.
Okay.
Also ein Motorrad zweimal verkauft und das war dann ganz cool. Und dann dann hatten wir noch eine Maschine rumstehen, die auch so ein Ladenhüter war. Da habe ich dann das gleiche wieder gemacht. Also ich habe das so umgebaut, wie ich wollte und dann war wieder der gleiche Effekt, sage ich mal da, wieder in Österreich auf die European Bike Week. Auch gleich wieder am zweiten oder dritten Tag verkauft vom Stand weg. Und mir hat es halt dann gefallen, weil man einfach so die Kreativität ausleben konnte, weil es halt auch erfolgreich war, sag ich mal. Man hat das, was man gemacht hat, auch gleich wieder verkaufen können und die Leute hat es gefallen. Also das war schon mal gut. Ich war damals 20 Jahre alt oder was. Also,
und du warst ja nicht Zweiradmechaniker, oder? Ich meine, alles Autodidakt beigebracht, oder?
Nein, ich bin so weit weg vom Mechaniker sein wie die Erde vom Mond, glaube ich. Ich bin der absolute Antischrauber, muss man ganz klar sagen.
Okay.
Ich wenn in die Werkzeugschublade lang und nicht gleich beim ersten Mal das richtige Werkzeug in der Hand habe, dann war es das bei mir schon. Ich habe da keine Geduld dafür. Oder wenn ich irgendwie um Zündkerzen zum Wechseln einen halben Motor zerlegen muss oder ähnliches, da bin ich raus.
Da hast du so eine ähnliche Haltung wie ich. Ich sage mir immer, wenn der liebe Gott wollte, dass Männer wirklich schrauben, dann hätten die uns 3 Arme gegeben. Und du hast ja immer einen zu wenig, oder?
Das ist richtig, ja. Aber es ist ja auch so, was ich gelernt habe, ich muss ja nicht alles selber können, ja, sondern wir haben ja immer, also mein Vater ist Zweiradmechanikermeister und wir haben auch Angestellte, die lange an den Motorrädern geschraubt haben und gemacht haben, die da mechanisch einfach besser sind wie ich. Ja. Ich habe halt eher geschaut, dass ich das Design mache, dass ich die ganzen Komponenten zusammenstelle und auch die Konstruktion der Einzelteile und auch die Fertigung, also die Programmierung dann an den Maschinen. Ja. Also das hab halt ich vermehrt gemacht.
Und, und das Konstruieren, das hast du richtig gelernt?
Nee, eigentlich auch nicht. ein Großteil, eigentlich alles, was ich hier mache bei uns, und das ist ja sehr breit gefächert, das meiste habe ich nicht in der Schule beigebracht bekommen oder bei meiner Meisterschule oder was ich alles gemacht habe, sondern es war alles ja, Workshops, die ich mir danach noch selber irgendwie gebucht habe. Oder
also verstehe.
Konstruktion zum Beispiel. Natürlich hat mir in meiner Schule, die ich gemacht habe, auch CAD-Zeichnung. Aber das war halt so ein Block von ein paar Wochen im Endeffekt im letzten Lehrjahr mit einem Programm, das in der Industrie nicht angewendet wird. Ja. Da hat man mal so ein bisschen Basics dann in der Hand. Also ich habe dann nochmal so einen kompletten Konstruktionsworkshop mehr oder weniger über ein Jahr gemacht, damit ich mit SolidWorks, mit dem CAD, mit dem wir hier arbeiten, einfach fit bin. Und also genau, auch mit Maschinenprogrammierung oder ähnliches. Also wir haben in der Ausbildung, da waren Maschinen aus den 80ern mit einer Steuerung, die natürlich genauso alt war. Mit solchen Maschinen arbeitet keiner mehr in irgendeiner Firma, da maximal die Lehrlinge vielleicht oder dass mal eine übrig bleibt, aber produktiv wird mit solchen Maschinen nichts mehr gemacht. Und ich habe mich teilweise auch mit den Maschinen, die wir mittlerweile hier haben, einfach ganz klassisch mit dem Buch vor die Maschine gehabt und habe mir dann geschaut, wie ich die zum Laufen bekomme, weil es mir keiner zeigen konnte, weil keiner da war, der es mir gezeigt hat. Also ich habe sehr viel durch Schmerz, sage ich mal, lernen und erfahren müssen hier. Und, aber dadurch hatte ich natürlich auch die höchste Lernkurve, wenn man mit dem Problem alleine gestellt ist, ja, und sich das selber lösen kann, anstatt dass immer einer hinter einem steht und sagt, ja, was man machen muss.
Ja klar, wow, toll, beeindruckend.
Genau.
Und somit hast du dann die Teile, aber auch, du hast aber dann doch Teile, sagen wir auch Fender und solche Dinge müssen ja auch konstruiert werden, müssen ja auch irgendwo hergestellt werden, Drehteile ja sowieso und all die ganzen Dinge. Das hast du dann gemacht, oder? Die CAD-Zeichnung? Für die Bike-Shows.
Genau, ich hole immer ein bisschen weit aus oder ich verliere ab und zu vorne.
Sorry. Kein Problem, super, Fabi, erst rein.
Ich habe ja gerade gesagt, so wie die Anfänge waren von den Bikes, die wir gemacht haben und wo du vorher gesagt hast, eben Deep Throat und Hillbilly Racer. Das waren zwei Bikes, also die Deep Throat ist und Hillbilly Racer, das ist auch wieder ein bisschen fast schon eine längere Geschichte, eigentlich kann man es kurz zusammenfassen. Freund der Familie, der wollte ein Motorrad von uns gebaut haben oder von mir. Und der wollte als Basis eben den 54er Wishbone Harley-Rahmen mit den dicken Speichenrädern und eine Springergabel und wollte es eben ja so richtiges Oldschool-Bike. Und dann haben wir das so auf der Bühne gehabt und das Rolling Chassis sagt mir ja, wenn es einfach nur Rahmen und Felgen und also dann haben wir gesagt, wow, das schaut schon geil aus, ja, oder das kann richtig geil werden. Dann habe ich gesagt, Mensch, bewerben wir uns doch einfach beim Biker Build-Off in Bad Salzuflen. Da ist die Custom Bike Show jedes Jahr, eine der größten Custom-Messen in Europa, wo wir ja auch schon mal ausgestellt haben. Und da sind halt immer zwei Teams, also zwei Firmen, die gegeneinander quasi ein Motorrad bauen und auf der Messe dann in den 3 oder 4 Tagen auf der Bühne quasi zusammenbauen. Und am Sonntag muss das Motorrad halt laufen und das Publikum stimmt ab, welches Motorrad irgendwie cooler ist. Und genau, dann habe ich gesagt, Mensch, machen wir doch da mit, weil so ein Bike in dem Format haben wir eben noch nie gemacht und das wäre eigentlich recht geil, um damit zu machen.
Ja, und ein echter Ansporn, oder? Also das ist ja wirklich auch eine Deadline.
Ja, genau, weil das ist ja auch immer das Problem. Wenn man keine Deadline hat, dann wird man auch nicht fertig. Und ja, das ist ja bei uns nicht anders wie bei anderen, ja. Wenn einfach ein klar definiertes Ende eine Deadline da ist, ja, dann wird man auch fertig. Und natürlich war es so, wir haben Tag und Nacht gearbeitet, wir sind vorne und hinten, haben uns übernommen mit dem ganzen Projekt, weil unterm Strich haben wir ja nicht ein Bike gebaut, sondern zwei. Und das war ja auch das Problem, unser Kumpel, der wollte alles roh haben, ohne Lack, der wollte alles rostig haben und irgendwie sehr rough. Und ich habe dann irgendwie während dem Bauprozess gesagt, also, oh, ich weiß nicht, ob das klappt. Wir machen hier mit bei dem Biker Build-Off und das ist ja sehr viel Energie und Aufwand, das wir hier reinstecken. Und dann sind wir auf der Bühne und bauen ein Bike zusammen, wo kein Lack drauf ist und irgendwie schon teilweise zusammengerostet. Die meinen ja, wir sind nicht fertig geworden. Und dann war ich in Hamburg, in Hamburg beim Geburtstag vom guten Kunden von uns und da war halt auch einige Leute von der Szene da und dann haben sie gesagt, Mensch, ja, dann mach doch einfach dein eigenes Bike. Ich habe gesagt, ja, eigentlich ja, freilich. Also ich brauche ja nur die auf gleicher Basis und alles und dann bauen wir es halt zweimal im Endeffekt. Und dann habe ich das mit unserem Kumpel so gesagt, also ich gesagt, okay, pass auf, jetzt für den Bike-Build-Off, da bauen jetzt wir das Bike so, wie es wir brauchen, aber machen halt parallel dein Bike auch fertig. Und dann ist halt die Deeps Road zuerst gebaut worden, und aber dann im Nachgang gleich auch der Hillbilly Racer. Und die Deeps Road und Hillbilly Racer, da ist wirklich alles eigentlich einzeln angefertigt. Also wir haben dann eine eigene Bremse gemacht, wir haben Antriebsstrang gemacht, die ganze Elektrik, also alle Blechteile natürlich. Also da ist bis auf der Motor, wobei der zu wahrscheinlich 70% auch umgebaut worden ist. Der Rahmen ist nur original, aber da ist, also es sind im Endeffekt, das kann man einer Hand abzählen, was da noch an Originalteilen verbaut sind. Und ansonsten ist da alles am PC entstanden, erstmal am CAD. Das ist auch komplett schon zusammengebaut worden am Computer und jedes einzelne Teil natürlich an der Maschine programmiert und gefertigt. Also egal ob Drehmaschine, Fräsmaschine oder Laser, nur für diese zwei Bikes quasi.
Ja, also so sehen sie auch. Also wirklich, also ich sage es nochmal, das sind Kunstwerke, Leute. Guckt euch das bitte mal an. Auf der Homepage vom Fabian gibt es auch dazu ein Video. Ja, also ich war auch sehr beeindruckt, mein Sohn auch. Wir waren richtig happy, als wir die Bilder da gesehen haben und auch,
Um das
naja.
ganz kurz nochmal, wie gesagt, ich schweife ein bisschen aus, aber jetzt um das kurz abzuschließen, Deep Throat, da geht es ja auch um den Namen, ja, weil
Ja.
das war ja auch so ein großes Thema und ich liebe es, wenn man um irgendwas eine Geschichte drumherum bauen kann und nicht bloß
Ja, klar.
90% der Harleys da draußen, die heißen irgendwie Black Beauty oder Black Pearl und sind einfach nur schwarz und das war's dann. Und ich wollte immer eine Geschichte um dieses Motorrad drumherum kreieren. Und ich habe die ganze Zeit überlegt und meine Schwester damals auch und meine Eltern und jeder hat irgendwie überlegt mit dem Bike. Und dann war ich irgendwann und dann ist mir Deep Throat in den Kopf gekommen, weil ja ein paar Wochen davor ist so eine Doku, so ein Spielfilm gekommen über die Geschichte von der Linda Lovelace, also der Hauptdarstellerin von dem Erotikfilm damals. Also
Ah, okay, ja.
das war jetzt ein normaler Film, also kein Erotikfilm, sondern eher so die Geschichte drumherum von der Darstellerin. Und ich weiß nicht warum, auf einmal sind sie da und dann ist mir das in den Sinn gekommen mit Deep Throat. Dann denken wir, ja, na klar, das Bike ist von vorne bis hinten Porno mit dem ganzen Gold und dem Ding. Und weil das doch eine tragische Geschichte war von der Linda Lovelace, die ist ja für ein paar hundert Dollar oder was hat die bekommen für den Film. Die ist damals ausgenutzt worden von ihrem damaligen Lebensgefährten und Manager. Und ist dann auch auf tragische Weise ums Leben gekommen. Also, das war keine Story mit Happy End. Aber ich gesagt, mir widmen ihr dieses Motorrad, dass sie quasi nochmal im Rampenlicht quasi steht oder die Ehre quasi, die ihr gebührt. Ja. Und die ist auch im Tank verewigt. Da ist ein Porträt mit drauf. Und genau, das ist quasi eine Hommage an die Linda Lovelace, an die Hauptdarstellerin des Films von damals.
Toll, ja, also das habe ich auch erkannt auf dem Tank, das sieht cool aus. Sehr schön. Ja, und das, ja genau, du hast auch schon gesagt, da wollen wir mal ein bisschen von den Harleys mal wegkommen. Wir sind ja hier auch in einem Art Offroad-Kanal. Wie kamst du dann zu diesen Offroad-Monkeys? Du hast es vorhin schon ein bisschen angedeutet, aber wo ist die Initialzündung passiert?
Genau, also ich habe ja vorher schon ein bisschen gesagt, dass ich 2016 dann eben wieder wie die Jungfrau zum Kind zu Offroad Monkeys gekommen bin. Und das war eben so im Herbst rum, wo sich der Winter wieder angebahnt hat und mir einfach die Kapazitäten frei gehabt haben. Da kommen ja immer Werkzeugvertreter zu uns und ja, wollen halt ihr Werkzeug verkaufen und ähnliches. Und mein Vater hat halt einfach mal angesprochen, sagt er so, du bist doch immer bei den Firmen draußen. Du weißt doch immer, wie die Auslastung ist und wenn jemand viel Arbeit hat und was abgeben kann, dann denk an uns so ein bisschen, wir haben gerade Kapazitäten frei. Dann sagt er so, ja, ich bräuchte was. Dann sagt man so, ja, was hast du denn, was brauchst du denn? Dann holt er aus dem Kofferraum so einen extrem großen Bremssattel raus und dann sagt er, ja, was ist denn das oder für was? Ja, das ist ein Bremssattel vom Land Rover Defender.
Aha.
Ja, dann hat er das mal da lassen und ich habe es mir dann angeschaut mit meinem Vater und ich bin mit der Zeit natürlich immer ein bisschen vorsichtig, weil die Leute, die brauchen immer recht viel und reden immer auf, als ob sie da irgendwie Stückzahlen benötigen und am Ende des Tages bleibt außer Spesen ist da nichts gewesen. Ja. Und so war es halt dann da auch. Dann habe ich zu meinem Vater gesagt, du, ich lang keine Bremse mehr für irgendwelche Autos an, weil mir das zu heikel ist, wenn irgendwas ist mit Gewährleistung und allem drum und dran. Das ist eine Bremse, ist Lebensversicherung von jedem Gefährt, sage ich mal. Wir hatten aber damals eben zu Harley-Zeiten schon 20 oder 30 Jahre lang auch Bremsen für Harley-Davidson, produziert. Deswegen bin ich da eben so vorsichtig, weil da muss halt wirklich alles stimmen, die Qualität, die Sicherheit, also da gibt es so viele Kriterien. Da habe ich gesagt, ich will jetzt nicht mir den Stress auch noch geben und für einen Land Rover quasi hier eine Bremse machen. Dann ist er nach ein paar Tagen oder so, ist er wieder da gewesen, da habe ich gesagt, du pass auf, das haut nicht hin, das ist mir zu heikel und zumal ich das auch gar nicht mit den Stückzahlen irgendwie vernommen habe, was er da haben wollte. Also das war in meinen Augen ein bisschen Luftnummer. Und dann packt er irgendwann so ein Scharnier raus. Und dann sage ich so, ja, was ist das jetzt? Ja, das ist ein Türscharnier für einen Land Rover. Sage ich so, ein Türscharnier. Dann nimm ich so in die Hand und sage so, das schaut jetzt schon mal ein bisschen interessanter aus. Und dann zeigt er mir noch ein paar andere Sachen. Dann sage ich so, jetzt kommen wir schon näher in die Richtung, weil wir haben ja auch die ganzen Harley-Teile, sind ja 20% aus Aluminium. Das war auch aus Aluminium und von der Größe her genauso, wie für unsere Maschinen passt. Da habe ich gesagt, ja wunderbar, dann haben wir so eine kleine Auflistung gemacht und auch die Stückzahlen, wie er so braucht hätte. Da habe ich das alles mal durchkalkuliert, also Materialanfrage gemacht, Zeiten durchkalkuliert, Veredelung, Montage, also wirklich so fix und fertig. Aber was ich dann noch gemacht habe, ist den guten Kerl mal so ein bisschen zu suchen, irgendwie seine Marke, seine Firma, irgendwas. Ich habe nichts gefunden, gar nichts. Und dann, wo er das nächste Mal wieder gekommen ist, dann frage ich so, du, jetzt muss ich schon mal fragen, du hast jetzt hier die Stückzahlen und die sind ja nicht unerheblich. Also rückblickend hat er uns die total schwachsinnigen Stückzahlen gesagt, weil die schaffe ich jetzt, Stand heute mit Offroad Monkeys, erreiche ich die Stückzahlen, die uns der damals schon angefragt hat. Na, ich frage, du, wie verkaufst du das überhaupt? Ich hab nichts gefunden von dir, irgendwie keine Homepage, keine Werbung, kein gar nichts. Ja, der fährt da zu den Landy-Treffen hin und verkauft sich so ein bisschen aus dem Kofferraum raus. Das heißt, wie soll denn das gehen? Wie verpackst du das oder wie machst du das? Und also, weil es gehört ja mehr dazu, wie nur ein Produkt zu haben. Du musst ja auch die Verpackung, eine Einbauanleitung, das Ganze drumherum. Ja, da hängt ja viel dran.
Ja, klar.
Ja, nee, das packt er einfach in Luftpolsterfolie ein und macht das so. Na, okay, gut. Dann sind wieder ein paar Tage vergangen, dann habe ich recherchiert. Wie groß ist denn das Problem beim Land Rover? Wie ist denn da der Fanpreis, also die Szene?
Richtig.
Das war ja für mich komplett Neuland.
Die Zielgruppe. Also ich bin ja wirklich,
genau, also ich habe geschaut, wer ist die Zielgruppe und was gibt der Markt so her? Was gibt es schon auf dem Markt, was vergleichbar ist? Ja? Und bei ihm war es halt einfach so, er hat halt da den Schmiernippel dran gehabt. Ja? Und das war halt auch so ein bisschen das, was ihm vor allem unterschieden hat zu dem, was es halt aus England gab, von Crewtech oder Optimil oder wie es auch alle heißen. Und naja gut, dann irgendwann ist er dann so vorher das letzte Gespräch gekommen, wo ich das Angebot fertig gehabt habe, dann habe ich ihm halt zwei Deals vorgeschlagen. Da habe ich gesagt, du pass auf, das sind die Preise mit den Stückzahlen, die du angefragt hast, aber mit der Prämisse, dass ich 50% bei Auftragserteilung kriege, weil das so hohe Stückzahlen waren, dass ich das so weit in Vorleistung gehen hätte müssen, finanziell auch, dass ich das nicht machen wollte. Und genau, also 50% Anzahlung irgendwie bei Auftragserteilung. Und dann habe ich gesagt, aber wir können das Ganze jetzt auch anders gestalten. Wir übernehmen das Projekt, wir bauen daraus eine geile Marke, wir starten da, also wir kümmern uns um alles, wir bauen eine Homepage, wir machen einen Katalog, wir machen alles, damit man halt hier irgendwie nach vorne gehen kann. Und er ist dann einfach nur noch provisionsbeteiligt am Verkauf und ich übernehme das Projekt ganz. Und der war dann halt, also das ist eine Sache von einer Minute gewesen, der hat dann also sofort zugestimmt. Im Nachgang, ja, komme ich vielleicht später auch nochmal drauf, warum das so schnell ging.
Ja,
ja, es ist alles schnell gegangen. Ja. Und dann war es also von der Zeitachse, ich glaube irgendwie im Februar, März oder was, war das dann, wo wir uns so drauf geeinigt haben, dass wir das so machen. Und dann war die erste Amtssammlung, dass wir uns in Bad Kissing anmelden, in der Abenteuer in Allrad, als Aussteller. Und da war es eben wieder ähnlich jetzt wie mit dem Biker Bildhof. Wir haben ja mal eine klar definierte Deadline gehabt. Und im Endeffekt waren es irgendwie so 8 oder 10 Wochen vor der Messe, wo wir uns also die Verträge aufgesetzt haben und das alles so ausgemacht haben. Und wir hatten ja gar nichts. Wir hatten ja weder eine Zeichnung noch irgendwie, wir hatten nichts. Dann habe ich erstmal die ganzen Zeichnungen, die Konstruktion gemacht, also von den Musterteilen, die er noch da hatte, die ganzen Programme, Vorrichtungen geschrieben und gebaut. Wir haben dann sein Land Rover, das war ein TD5 90er, ziemlich runtergeranzt. Den haben wir dann auch nochmal komplett lackiert und alles drum. Meine Schwester, mein Schwager haben Logo und die Marke kreiert. Also, mein ursprünglicher Vorschlag war eigentlich ein anderer gewesen. Also nicht Offroad Monkeys, sondern es war Royal Landy. Quasi so für Royal Königliche, ja, England, und Landy halt. Aber da war aber dann so ein bisschen Einwand von meiner Schwester und von meinem Schwager, auch gut so, dass der Einwand kam. Ja, damit reduzieren wir uns zu sehr auf Land Rover, falls wir das Ganze ausbauen und irgendwann mal noch eine andere Marke reinnehmen. Und jetzt sind wir ja so weit, dass wir ja schon G-Klasse mit im Programm haben. Ja.
Genau, sehr weit sich.
Und dann haben wir eben Offroad Monkeys kreiert, auch so ein bisschen die Parallelen zu Gas Monkeys aus den USA, wo ja auch sehr populär ist oder war zu der Zeit mit der Sendung, was lief. Und haben ein geiles Logo gemacht, geiles CI, also mit dem Gelb und den schwarzen Affen, also sehr auffällig. Und haben dann eigentlich innerhalb von 10 Wochen von Zero to Hero, muss man beinahe sagen, die komplette Marke mit Homepage, Katalog, Produktfotos. Also ich weiß rückblickend eigentlich gar nicht mehr, wie man das machen konnte. Also ich weiß nur, dass wir eigentlich 24/7 durchgearbeitet haben, dass wir dann in Bad Kissingen die Produkte schon verkaufsfertig auch mit dabei haben. Und es war ja die ersten Teile waren eben die Türscharniere, Motorhaubenhalter, Scheibenrahmen, Halter, Hecktürscharnier, Bergeöse und so Kraftstoffnippel irgendwie aus Aluminium haben wir gemacht. Das waren die ersten Produkte und Verpackung hat man noch nicht. Ich meine, das haben wir im Nachgang dann erst gemacht, aber wir konnten verkaufen und haben auch einen Messestand bauen müssen und alles drumherum. Also ich, wie gesagt, ich weiß bis heute noch nicht mehr, wie wir das eigentlich schaffen konnten in der kürzeren Zeit. Aber irgendwie haben wir es hinbracht und dann sind wir in Bad Kissingen und die ganze Szene war ja komplett neu für uns. Also wir waren in der Harley-Szene schon oft auf Messe und alles. Und dann stehen wir da mit unserem quietschgelben Land Rover Defender mit einem Affen auf der Seite und alles im Monkey-Logo und gebrandet. Also ja, dann sind die Leute kommen und jeder nimmt es in die Hand. Wow, super und toll und hin und her. Und dann, wo es um den Preis ging, ja, das und das ist der Preis. Und dann, ja, jeder geschnauft und ist dann weitergegangen so und keine Ahnung, wir hatten das Gefühl, als ob die Nummer ganz schön nach hinten losgeht, weil wir einfach nicht günstig produzieren können. Das muss man ja auch sagen, was die Preisgestaltung angeht. Wir sind in einem Nischenmarkt, wir machen keine Großindustrieserien von 100.000 Teilen, sondern wir sind ja in einem extremen Nischenmarkt und wir produzieren ja alles auch bei uns im Haus. Und es war von vornherein klar, dass wir die Vertriebswege auch über den Handel bzw. Großhandel gehen würden. Und deswegen muss ich ja schon mal vom Nettopreis, also mein, wenn ein Produkt 100 Euro kostet, der geht ja 19 Euro eh schon mal weg für den Start. Und wir haben ja Margen bis zu 40, teilweise 45% für den Handel und Großhandel. Und das mussten wir natürlich einkalkulieren. Aber dann sind die ersten Leute gekommen und haben dann gekauft und waren super happy. Und dann haben wir gesagt, okay, also die Nachfrage ist da. Die Leute waren erstaunt, dass es auf einmal auch Sachen für Land Rover gibt, die qualitativ geil sind, weil vergleichbar war ja zum Teil nur Britpart oder ähnliches oder irgendwelche Sachen, ja, die wo man halt dann alle paar Jahre wieder nachkaufen muss. Und wir haben halt dann so ein bisschen Pioniersarbeit geleistet, indem dass man einfach sagt, okay, wir haben hier einen Problemlöser, wir haben hier ein geiles Produkt, das ist wirklich durchdacht und gut, kostet halt ein bisschen mehr, aber dafür bekommst du von uns halt wirklich geiles Produkt, eben guten Service und wenn irgendwas ist, dann finden wir immer Lösungen auch für den Kunden und das hat sich ab dem ersten Tag von der Messe bis heute eigentlich so durchgezogen und ist auch unsere Firmenphilosophie, dass wir immer für den Kunden arbeiten und auch keinen Regen stehen lassen, wenn es irgendwie Probleme gibt. Gibt es auch bei uns, wohlgemerkt. Aber wir haben bisher immer alles für den Kunden lösen können.
Genau. Vielleicht nochmal, du hast das ja auch in einem Video bei dir auf Homepage erklärt, die Scharniere, klar, die sehen erstmal geil aus, tippitoppi, gutes Material, ne? Also die blühen nicht auf wie die Originalen. Aber vor allen Dingen, was mich auch fasziniert hat, die Verteilung des Spierfettes. Da hast du dir was einfallen lassen.
Ja.
Vom Bolzen.
Also genau, also die blühen nicht auf, da will ich auch gerne einhaken, weil mir ist es immer ganz wichtig, dass man offen kommuniziert. Ja? Und wir hatten leider jetzt in den letzten Jahren genau das Problem, dass genau das passiert ist mit dem Aufblühen. Ich meine, das ist jetzt nicht so wie bei Stahl, dass sie rosten, aber Aluminium kann ja auch korrodieren bzw. oxidieren und die blühen halt dann auch auf. Und das war jetzt, die letzten 2 Jahre hat uns das extrem viele graue Nerven oder wie graue Zellen.
Graue Haare.
Graue Haare, ja genau. Ja. Auf das wollte ich. Auf, aufgrund dessen der ganzen Probleme, die wir hier in Deutschland oder weltweit gerade haben, gab es ja vor ein paar Jahren die extreme Materialknappheit, gerade beim Aluminium. Und alle Firmen, gerade die Industriefirmen, die haben ja nur noch Hamsterkäufe gemacht und haben die ganze Aluminium aufgekauft, dass es irgendwie auf dem Markt war. Und ich meine, mit den paar Tonnen in Anführungszeichen, die ich brauche, ich muss halt dann nehmen, was übrig blieb. Ja. Ich meine, ich konnte immer liefern, das Material war zwar nur dreimal so teuer wie vorher, aber okay, the show must go on. Problem war aber, dass diese Legierung, wir haben immer die gleiche, ja, nur die hat ja auch gewisse prozentuelle Unterschiede, was sie haben kann. Und das mussten wir leider sehr, beziehungsweise haben wir jetzt mit Delay von 1 bis 2 Jahren erfahren, dass bei dem Material, wo wir einen anderen Lieferanten gehabt haben, damit wir überhaupt noch was bekommen, die Beschichtung nicht so hebt. Und das hat sie natürlich erst nach einem Jahr festgestellt, weil das kommt ja nicht gleich sofort, wenn man es anbaut. Also die schauen optisch genauso aus und hat alles gepasst, wunderbar. Nur die Kunden machen es dran und nach einem Jahr, nach dem Winter, auf einmal kommen Reklamationen, ja, die Scharniere, die schauen komisch aus, die Beschichtung löst sich. Und am Anfang denkt man sich ja noch nicht so viel, ja, kann sein, vielleicht viel wirklich übelst im Salz unterwegs oder einen scharfen Reiniger genommen, irgendwie sauber gemacht. Da ist mir erstmal, also macht man nun den gleichen Fass auf. Aber als sich dann die Reklamationen häuften, musste man natürlich schauen, was da los ist und haben dann gleich Gegenmaßnahmen ergriffen und optimiert und hin und her. Und da haben wir jetzt tatsächlich Ende letzten Jahres einen komplett harten Cut gemacht. Also wir haben wirklich alles, was noch auf Lager war, und auch an Rohmaterial haben wir komplett entsorgt. Und wir reden hier von einem Schaden im 6-stelligen Bereich tatsächlich, den wir quasi da entsorgt haben. Oder jetzt, weil ich gesagt habe, okay, ich weiß, es liegt am Material. Wir haben da Laboruntersuchungen machen lassen. Wir haben wirklich sehr, sehr viel Energie, Geld und Aufwand betrieben, um dem Problem irgendwie auf die Spur zu kommen. Und es hat sich eben herausgestellt, dass das eben an dem Material war und haben dann über Nacht mehr oder weniger alles, was auf Lager war, und unser Lager ist ja immer voll, muss man ja sagen, weil ich, wenn meine Maschine steht, dann muss ich die Zeit überbrücken können. Und also ich weiß nicht, das waren glaube ich 3 Paletten an Fertigware und Rohmaterial, die entsorgt worden sind. Aber wie gesagt, mir war es wichtig, dass wir den Schritt gehen. Wir haben jetzt eine komplett andere Legierung genommen, die ist... wie soll ich sagen, da geht die Beschichtung einfach noch mehr ins Material und da haben wir Tests gemacht jetzt über ein Jahr lang und war alles tipptopp. Und de facto ist es jetzt so, wenn jemand kommt, ja, auch nach 2 oder 3 Jahren, den tauschen wir die Scharniere immer noch aus. Also das heißt, das ist das, was ich vorher gesagt habe, ja, ich weiß, es gibt auch bei uns Probleme, in dem Fall ja, leider nicht ganz kontrollierbar, aber wir arbeiten da auch für den Kunden und tauschen dann auch die Scharniere aus, kostenlos für den Kunden auch nach 2 oder 3 Jahren noch. Oder 4 Jahren, ja, wenn es jetzt irgendwie Probleme geben sollte.
Klasse. Ah, das nenne ich Service. Super. Ja.
Genau. Und das ist ja das, was wir uns auf die Fahne schreiben und eben genau das Thema, wo ich vorher gesagt habe, wenn es irgendwann Probleme gibt, ja, dann lassen wir den Kunden in den Regen stehen, sondern arbeiten wir eigentlich immer für den Kunden.
Genau. Jetzt aber nochmal kurz die Besonderheit des Schmierens.
Also Schmieren. Ja, ich hatte die Teile, die Scharniere auf dem Tisch und musste die Konstruktion machen. Und interessanterweise hatte der Vorgänger die Scharniere überhaupt nicht beschichtet. Und dann habe ich gesagt, du, also blankes Aluminium an Offroad-Fahrzeugen im Außenbereich dran schrauben, das ist Selbstmord im Endeffekt, weil die so dermaßen anfällig sein werden und hin und her. Dann haben wir es mir von Start auf gleich beschichten lassen. Und mit den Bolzen war das dann auch so. Und dann haben wir es mal abgeschmiert. Dann denken wir, das kommt ja total unkontrolliert einfach irgendwo, drückt es durch und dann habe ich einfach diese kleine Wendelnut eingefräst im Endeffekt, ja. Dass sich das Fett von oben bis unten im Scharnier komplett schön verteilen kann und das einfach definiert dann im ganzen Scharnier drin ist.
Ja, wirklich, macht einen guten Eindruck, auch eine gute Idee, also kein Schmiermittel angebaut, sondern einfach... Ja, dass sich das selber verteilt, wenn man es da oben reinlässt. Sehr schön. Gut. Dann ist es eigentlich so, dass du hast ja, glaube ich, hast du eigentlich mehrere Defender jetzt mittlerweile als Marketingobjekt oder fährst du die sogar? Also es gab einen kurzen in einigen Videos oder in einigen Bildern und es gibt auch einen langen 110er. Was ist denn jetzt der Stand der
Witzigerweise, und das habe ich tatsächlich erst am Wochenende wieder, ist mir das durch den Kopf gegangen. Mir fertigen seit 40 Jahren Teile für Harley Davidson und seit 8 oder 9 Jahren bald Teile für Land Rover Defender. Aber ich bin die letzten 5 Jahre vielleicht 200 Kilometer Harley gefahren und ich war tatsächlich noch kein einziges Mal Offroad irgendwie mit dem Landy im Gelände. Ist natürlich auch dem geschuldet, weil die letzten 10 Jahre so extrem turbulent waren, also mit Familie, mit 3 Kindern, mit Neubau, alles drum und dran. Da ist halt auch die Zeit geblieben. Aber das ist mir am Wochenende wieder klar geworden, weil ich bin jetzt am Samstag das erste Mal irgendwie 100 Kilometer mit der Harley gefahren in diesem Jahr. Und genau deswegen, also ich habe mittlerweile einen 110er TD4, mit dem ich halt privat, sag mir, und auf die Messen und Events, sag mir, unterwegs bin. Und mittlerweile haben wir noch eine G-Klasse, aber ein Steyr Daimler Puch, also sprich die Militärversion, die jetzt eben auch umgebaut ist. Da kommt jetzt auch in den nächsten Wochen, kommt da auch so ein bisschen die Doku, nenne ich es jetzt mal, wie wir das Auto gebaut haben. Also auf Instagram oder YouTube haben wir das alles mitverfolgt mit der Kamera. Und da sieht man dann eben genauso den Werdegang vom Auto, auch wie wir das umgebaut haben.
Okay, klasse. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das werde ich natürlich alles verlinken. Generell auch, ne, Fabi, was du mir halt alles mitteilst, hier auch an vielleicht Partnerfirmen oder Ähnlichem, wird alles mit verlinkt, damit die Leute das alles sofort finden. Du, obwohl, bei euch ist ja fast ums Eck, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie der Offroad-Park da oben heißt.
Langenaltheim?
Ich glaube, ja, ne?
Oder in Ingolstadt. In Ingolstadt.
Nee, ich meine den anderen. Oben an der A7 ist der doch. Naja, gut. Also A7, ziemlich steiniges Gelände. Ziemlich steiniges, also und staubiges Gelände.
Langenaltheim ist nicht weit weg von uns. Da haben wir auch die Steinbeißer-Trophy.
Ja, genau, das ist das. Ja, das ist das. Ja.
Genau. Aber in Ingolstadt gibt es, glaube ich, auch einen Offroad-Park. Also ich nehme es mir tatsächlich jedes Jahr vor, dass ich mal so ein Offroad-Training mal mitmache und auch mit einem Kunden von uns, Abenteuer 4x4, der bietet ja auch so begleitete Touren an, so über die Alpen oder ähnliches, ja, dass ich da mal mitfahre. Aber irgendwie hat es sich leider noch nie ergeben. Also mein Traum wäre eigentlich mal Island tatsächlich.
Ja, genau. Der Fabi ist wirklich busy. Du hattest kurz gerade schon mal erwähnt, ihr habt erst vor kurzem, vor 3 Jahren oder so, kann das sein? Nochmal komplett neu gebaut, oder?
Ja, also sagen wir so, meine Frau und ich, wir haben die Firma vor 7 Jahren ungefähr übernommen. Wir sind ein reiner Familienbetrieb. Die Nachfolge war lang ein bisschen unklar, weil meine Schwester auch im Betrieb war zu der Zeit und eigentlich hätten wir das zusammen die Firma weiterführen sollen. Aber wie es halt oft so ist innerhalb der Familie, der eine will in die Richtung, der andere in die Richtung. Ich wollte schon immer ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand und größer werden und ich sage es mir, die Weltherrschaft an mich reißen. Meine Schwester war immer so ein bisschen auf Sicherheit und ja, kein Risiko eingehen und ja, war ein bisschen eine schwierige Zeit. Wir haben uns dann zum Glück dann doch noch so drauf geeinigt, dass ich die Firma übernommen habe und zwar in Zusammenarbeit mit meiner Frau, wo ich immer noch sehr dankbar bin, dass sie den Weg zusammen mit mir geht, weil meine Frau hält mir da komplett den Rücken frei im Büro. Alles, was mit Papier angeht, mit Löhnen und drum und dran, also ein kleiner Side-Fact, ich habe seit 8 Jahren, glaube ich, kein einziges Blatt Papier mehr in einen Ordner eingeheftet. Also mir, wenn man Papier gibt, dann landet es meistens im Müll oder findet man ihn. Also,
ja, genau.
Das ist witzig, aber drum das, was ich vorher gesagt habe, ich muss nicht alles können, ja, immer, sondern ich brauche ja nur die Leute um mich herum, die mich dahingehend unterstützen und die Arbeit machen, wo ich eben nicht gut bin. Und deswegen ergänzt sich das so gut bei mir und bei meiner Frau. Ich mache halt alles, was Konstruktion, Marketing, Vertrieb angeht und meine Frau einfach alles, was im Büro, im Lager abgeht, da ist sie die führende Kraft.
Jetzt wollen wir die Schwester aber nicht vergessen, nicht, dass ja jemand hier denkt, ihr hättet euch zerstritten, sondern die ist immer noch involviert. Und ist sie eigentlich Langzeitreisende aktuell? Oder war die dann damals Langzeitreisende, also remote gearbeitet? Da hast du was erzählt.
Genau, also meine Schwester, die ist immer noch tätig und die Schwager, die war ja, hat damals auch schon mal Marketing gemacht und mein Schwager, ihr Mann, hat für uns eigentlich auch schon mal die Homepage und Grafik, Webdesign, alles gemacht. Und meine Schwester ist jetzt quasi in die Firma von ihrem Mann quasi mit rein. Er ist eigentlich solo selbstständig, aber jetzt waren sie halt zu zweit und machen auch immer noch für uns alle, also Homepage, Online-Shop, Flyer, Katalog. Und also natürlich jetzt unterm Strich haben wir eine sehr gute Lösung gefunden für alle. Meine Schwester und mein Schwager, die können eben von überall von der Welt aus arbeiten, was ihnen auch wichtig ist, diese Freiheit, diese Unabhängigkeit. Die fahren auch über Winter irgendwie nach Schweden oder Belgien oder waren das letzte Jahr in Portugal, 3, 4 Monate am Stück. Und genau. Und jetzt nochmal auf das andere zurückzukommen. Genau, hab ich vorhin wieder vergessen, weil ich wieder so ein bisschen weit ausgeholt habe. Vor 4 Jahren haben wir neu gebaut. Das war ja nochmal das Thema. Also, wir haben vor 6 oder 7 Jahren die Firma übernommen und vor 4 Jahren haben wir neu gebaut. Und das war auch ganz wichtig. Sonst würden wir die Kapazitäten in der Produktion nicht mehr schaffen. Wir waren im alten Firmengebäude, da waren wir schon aufeinander gesessen, sagt man immer. Wir konnten keine Maschinen mehr kaufen oder keine Mitarbeiter anstellen, weil wir keine Büroflächen mehr. Also wir waren wirklich, wir sind aus allen Nähten geplatzt, durch den Erfolg natürlich auch von Offroad Monkeys. Und jetzt sind wir hier in Pöttnitz, wir haben hier 1000 Quadratmeter Produktion, Lager und Bürogebäude und sind tatsächlich aber jetzt auch schon wieder auf Anschlag. Also die Halle ist jetzt auch schon wieder voll. Wir haben jetzt in den 4 Jahren und hier sind nochmal 3 neue Maschinen gekauft. Wir haben Mitarbeiter ja, erhöht, sage ich mal, und auch die Umsätze von damals eigentlich mehr als verdoppelt, also seitdem wir übernommen haben. Und also es
Klasse,
geht
Roman.
alles in eine gute Richtung.
Ja, stark. Und zu eurer Einweihungsfeier hast du dir was besonders einfallen lassen?
Ja, genau. Also, ich habe es vorher schon erwähnt, ich habe mit 19 oder 20 Jahren habe ich noch mein Musikstudium gemacht. Und Musik ist für mich immer so mein fester Bestandteil im Leben schon immer gewesen. Also bei mir läuft am Tag irgendwie 24 Stunden irgendwie Musik oder zumindest wenn ich wach bin. Und ich spiele selber auch noch in der Band, aber mittlerweile ein bisschen weniger. Ich war auch als DJ unterwegs einige Jahre und habe auf Hochzeiten und Geburtstage und Festlichkeiten aufgelegt. Und ich wollte schon immer, oder mit 20 Jahren habe ich schon so eine Idee gehabt vom eigenen Festival und habe dann auch schon Ordner angelegt und alles so geplant, damals schon vor 17 Jahren. Und den Ordner, den habe ich dann irgendwie wieder aus der Schublade geholt und habe gesagt, wenn nicht jetzt, wann dann? Und dann haben wir eben so die Öffnungsfeier, haben wir quasi als kleines Festival getarnt und haben an 2 Tagen, also der erste Tag am Freitag war so für die Öffentlichkeit kostenlos, auch mit Live-Musik, Food-Trucks, Karussell, Hüpfburg, mit Feuerwerk und allem, ja, was man jetzt braucht. Und den zweiten Tag, den Samstag, da haben wir dann so bayerisch-österreichische Hip-Hop-Acts da gehabt, also so gute Laune-Hip-Hop, jetzt nicht diese Gangster-Dinger, sondern wirklich so für Jung und Alt zum so Mittanzen, Mitfeiern und Mitmachen haben wir dann eben das Festival gemacht.
Klasse, super. Ja, also ich bin auch da sehr beeindruckt, weil du dir auch immer wieder was auch für deine Mitarbeiter einfallen lässt, die ja vielleicht in den jüngeren Jahren dazugekommen sind, aber es gibt auch schon welche, die sind seit über 30 Jahren bei euch in der Firma. Ihr habt besondere Räumlichkeiten, die wahrscheinlich einzigartig sind, oder?
Ja, ich war nicht in vielen Betrieben außerhalb meiner eigenen Firma oder damals als Angestellter, sage ich mal, als Sohn noch, ja, vom Chef. Aber ich wusste genau, wenn wir mal eine neue Halle bauen, dass ich nicht das machen will in den Betrieben, wie es halt ich vorgefunden habe. Also sprich Umkleideräume, wo es einfach gestunken hat, wie normal war es, also ohne Fenster, ohne Belüftung. Ich meine, es ist ganz klar, wenn in den Betrieben ja, die Männer den ganzen Tag arbeiten und die Arbeitsklamotten da drin hängen, das riecht halt einfach mal. Ja. Oder auch die Toilettenräume ohne Fenster und also wirklich altbacken und einfach schmuddelig. Ja, oder bei einem Betrieb war ich da in der Mittagspause, da hockt sich jeder auf so einen Hockerl vor der Maschine dann und isst und liest in seiner Bildzeitung. Ne. Dann denke ich mir so, Alter, ich bin hier 8 Stunden am Tag oder 9 Stunden am Tag bin ich hier in der Firma und dann, wenn ich eine Stunde Pause habe, dann soll ich mich auch noch vor die Maschine hinsetzen oder was. Und naja, mein großer Anreiz ist es halt dann schon immer gewesen, dass man hier einfach auch annehmliche Betriebsklima schafft, ja, und das Umfeld einfach so angenehm gestaltet, ja, dass die Mitarbeiter hier Spaß haben, dass sie sich wohlfühlen, dass einfach alles sauber ist, clean, aufgeräumt. Und genau, wir haben jetzt hier zum Beispiel, also ich sage immer Mitarbeiterraum 1, 2, 3, also wir haben einen Raum, oder wo jetzt ein Kicker, Dartscheibe, Flipper, dann der Mitarbeiterraum 2, das ist halt eben die Küche dann, so kleine Kantine in Anführungszeichen, aber auch, sage ich mal, schöner hergerichtet einfach, mit coolen Bildern an der Wand und ähnlichem. Und Mitarbeiterraum 3 ist ja der wo ein bisschen am außergewöhnlichsten ist, der auch Corona geschuldet ist, weil da haben wir quasi wie so eine kleine Disco mehr oder weniger reingebaut. Und also deswegen Corona geschuldet, weil man durfte ja in der Zeit nichts machen außer arbeiten. Und wir waren halt dann immer in der Arbeit. Und keiner hat einen ja vorgeschrieben, ja, ob man bei der Arbeit Spaß haben darf oder nicht.
Eben.
Deswegen haben wir den Raum eben so eingerichtet, weil sie das halt mehr Spaß haben. Und ja, so haben wir das gemacht. Wir haben jetzt zum Beispiel letztes Jahr oder dieses Jahr haben wir noch eine Lounge draußen gebaut für die Mitarbeiter mit Grillplatz und Liegestühlen und alles quasi, dass im Sommer, dass man draußen sitzen kann und grillen oder ähnliches. Und ja, wie gesagt, mir ist das einfach selber wichtig, weil ich bin ja selber hier am ganzen Tag. Also mir muss ja auch gefallen.
Ja, aber mit dem Raum 3 war das ja dann, glaube ich. Das ist ja, ich sag mal so, in meiner Jugend gab es ja immer so kleine Disco-Räume. Ne? Also so sieht es ja da aus drin. Also für die Zuhörer, damit sie es vorstellen können. Also eben nicht einfach nur so ein Raum, sondern es gibt wirklich da entsprechende Lichteffekte und man kann pokern, man kann verschiedene Dinge machen, Musik hören wahrscheinlich und wahrscheinlich auch mal eine kleine Party feiern, eine Geburtstagsfeier oder sonst was, oder?
Genau, also wir haben eine volle Licht- und Soundanlage drin, auch alles so gesteuert, dass das nicht bloß irgendwie wild blinkt, sodass man durchdreht, sondern alles schon so gesteuert, dass es cool ist. Dann haben wir noch, da ist noch eine Tischtennisplatte drin, einen Pokertisch haben wir noch drin, dann Beamer mit DVD-Sammlung, sage ich mal, noch eine Couch und alles. Also wir feiern da natürlich auch unsere Weihnachtsfeiern oder ähnliches, seitdem wir hier sind. Und aber tatsächlich sind da bisher mehr Kindergeburtstage gefeiert worden als andere Partys.
Ja, aber trotzdem.
Von meinen Kindern halt.
Ja, das zeichnet dich doch oder eure Firma dann ja auch wirklich aus, was auch bezüglich Mitarbeiterbindung da letztendlich auch betrifft. Ich meine, du wohnst in einer Region, da gibt es natürlich auch durchaus auch Großindustrie, ne? Also wirklich Ingolstadt und wo ist, na, wie heißt das, wo Eurocopter? Nee, Quatsch, nicht Eurocopter.
Augsburg, Donauwörth, genau.
Also Donauwörth, genau. Namhafte Firmen sind, die ja auch Mitarbeiter suchen. Also ich denke mal, da wirst du dich auch ordentlich anstrengen müssen, oder? Dass du gute Mitarbeiter findest.
Das ist tatsächlich ein Problem. Und ich bin, und da darf man mich echt nicht falsch verstehen, aber ich nehme auch keine Bewerber mehr von den Großindustrien. Also ich habe früher einige Bewerber mal da gehabt von der Audi als Zerspaner zum Beispiel. Die haben jegliche, ich sag mal, Bezug zur Realität verloren, was Arbeiten angeht und die Leistung, die sie erbringen und wie sie es entlohnt haben wollen und alles. Und, aber ja, genau, das ist natürlich ein Problem. Wir sind im Einzugsgebiet, Ingolstadt ist 20 Kilometer weg, Donauwörth ist 20 Kilometer weg, Augsburg mit KUKA und MAN ist 30 Minuten weg ungefähr. Also wir sind im direkten Einzugsgebiet. Aber jetzt sind wir wieder das... Das Einzige, was wir nicht bieten können, ist vielleicht dieses extreme Lohngefüge, wie es jetzt die Großindustrie macht. Aber ich würde schon behaupten, dass alles andere wir besser können wie die Großindustriefirmen. Also Work-Life-Balance und die ganzen Themen, die jetzt aktueller sind in Nähe. Also wir richten uns schon so danach, dass die Mitarbeiter die Arbeit und das Privatleben immer irgendwie unterm Hut bekommen. Ab und zu ist es nicht leicht, ja, auch für uns als Firma, weil man einfach auch... ja. Wir machen auch noch Lohnfertigung, das ist unser drittes Standbein. Ja, da hat man auch noch Fristen, ja, die eingehalten werden müssen. Aber wenn dann wieder ein Kind krank ist, ja, dann ist halt mal Mama oder Papa halt auch nicht da. Ja. Oder wenn es wieder Überschneidung gibt mit der Partnerin oder Partner, quasi Schichtarbeiterin, die sind, wir schauen halt schon, dass das dann immer passt. Ja,
ja, finde ich toll. Also das ist ja auch heute das A und O, wirklich Mitarbeiter dann auch zu halten. Und das machst du gut. Also ich habe da ja auch einen gewissen in meinem Beruf einiges mit zu tun. Gute Mitarbeiter zu finden ist das eine, aber die dann auch zu halten ist das andere. Und das kriegst du anscheinend sehr gut hin. Ich meine, das Unternehmen ist aus den 80ern, ist ein bisschen länger, aber trotzdem, ist, wenn jemand da schon 35 Jahre oder 30 Jahre oder wie auch immer schon ist in so einem kleineren Betrieb, wo der schon mittlerweile relativ groß ist, das zeichnet euch schon aus. Also das machst du entsprechend gut, kann ich da also wirklich unterstreichen. Jetzt schauen wir mal so ein bisschen nach vorne. Auf der Defender, A ist er ja, will ich sagen, begrenzt, aber er ist ja schon längst ausgelaufen. Beim neuen Defender wird das alles wahrscheinlich so ganz anders aussehen. Machst du dir schon einen Kopf, wie du diversifizieren kannst? Kannst du, ja, G-Class hast du gar schon selber gesagt. Willst du auch andere Offroader, also sag mal richtige Geländewagen, auch noch irgendwie ausstatten? Hast du da Ideen?
Ja, leider, das ganze Thema ist leider ein bisschen komplexer, wie man es von außen vielleicht wahrnimmt, weil wir sind viel eben bei den Messen und da kommen immer Leute und fragen, Mensch, könnt ihr für den oder das auch machen? Also grundsätzlich können wir alles machen, aber ich muss halt schauen, ob es sich dann einfach lohnt, weil jede neue Marke, die wir hinzunehmen, bedeutet ja, wir fangen wieder bei Null an. Weil ein G-Klasse-Fahrer, der kennt die Offroad-Monkeys nicht, weil die bisher noch nie was für G-Klasse gemacht haben. Also das war ja vorher gar nicht unsere Zielgruppe. Wenn jetzt wir anfangen mit Toyota oder sonst was, dann fangen wir wieder bei Null an. Also die Vertriebswege ist ja das Gleiche. Ich brauche ja wieder ein Händlernetzwerk, ich muss einen Katalog machen und dann bringt es ja nichts, wenn ich jetzt nur ein Produkt mache. Weil wie soll ich das bewerben, ja? Und alles? Also da hängt so ein immenser Rattenschwanz an jedem Produkt, an jeder Marke mit dran und auch bei G-Klasse zum Beispiel. Also wir haben G-Klasse auch nur gemacht, weil wirklich jedes Jahr in Bad Kissingen sehr viele, also jetzt nicht uns, Mengen an Menschen, aber schon einige mir herkommen sind und gefragt haben, könnt ihr mal was machen, könnt ihr was machen. So, irgendwann haben wir es gemacht, bloß effektiv ist so die Nachfrage für G-Klasse weitaus geringer wie für Land Rover, weil das Problem leider nicht so präsent ist wie beim Land Rover. Und der G-Klasse-Fahrer ist auch von der Mentalität und von Dingen her eine komplett andere Person wie der Land Rover-Fahrer.
Ach was. Ja, ja, ist mir schon klar.
Komplett gegenläufig, ja. Also, es gibt schon noch eine Handvoll Touristen, ja, die halt nur sehr viel selber machen. Ja, aber da mussten wir uns auch komplett neu einstellen. Und ich dachte auch nicht, dass das so komplex ist. Auch die ganze die Szene bei den G-Klasse-Fahrern ist auch komplett andere wie beim Land Rover-Fahrer. Und ich bin halt da so ein bisschen fast schon naiv in dieses Projekt reingegangen und dachte, ja geil, da können wir es so fast schon nahtlos hier übergehen quasi dann in G-Klasse, aber wir machen jetzt das dritte Jahr, glaube ich, G-Klasse und es fängt erst jetzt schön langsam an, so ein bisschen Fahrt aufzunehmen. Also die Vorlaufzeit ist halt jetzt immens, wenn man bedenkt, dass ja wir schon alles da hatten, also die Produkte sind alle fertig, die Homepage, der Katalog und alles drum und dran. Aber trotzdem brauchen wir auch 3 Jahre, dass man mal sagt, okay, jetzt ist einmal so ein bisschen die Bekanntheit da und jetzt schauen die Leute auch gezielter nach uns und den Produkten. Und darum, also wenn wir Teile machen jetzt für andere Marken oder Modelle, dann muss das Problem wirklich so groß sein und auch, sagen wir, es bringt ja nichts, wenn es da schon 10 andere gibt, die was machen, weil es macht ja gar keinen Sinn, wenn ich dann der 11. bin. Und da müssen halt die Rahmenbedingungen dann wirklich stimmen. Und, aber was jetzt wir zum Beispiel auch machen, ist natürlich, also wie ich vorher schon kurz erwähnt habe, wir machen ja auch Lohnfertigung für andere Betriebe. Wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, Mensch, das und das Teil und ich möchte jetzt irgendwie 200-300 Stück haben oder mehr oder weniger, dann machen wir das natürlich, aber einfach nur in Lohnfertigung.
Mhm, verstehe. Ja, klar.
So. Aber wie gesagt, es ist leider immer ein bisschen schwierig, ja, aus gegebenen Anlass so einfach sagen, ja, jetzt probieren wir mal das, weil man muss ja auch alles vorfinanzieren.
Ja, klar. Aber das heißt aber, du bist praktisch offen, dir noch, sag mal, Problemstellungen anderer Marken, anderer Fahrzeuge anzuhören, die immer wieder kommen. Ne? Also ist ja das war bei den Scharnieren ist das ja auch so. Und dann würdest du dich damit beschäftigen, oder?
Ja, ja, na klar. Also ich habe auch bei jedem Teil, was zu mir jemand gekommen ist, mache ich mir natürlich meine Gedanken, weil es kommt ja auch mir zugute, wenn man wieder so ein Hit, sage ich mal, landet, ja, wie mit den Türscharnieren. Langfristig ist ja unser Problem, das wir haben, dass uns unsere Kunden ja wegsterben, weil die, wenn einmal die Scharniere dran haben, dann kaufen sie nicht nach 2 Jahren nochmal welche, außer sie haben ein zweites Auto noch. Aber das ist so, wir haben halt keine Verbrauchsartikel nicht. Und das ist halt so das Problem, warum dass wir uns auch langfristig auf G-Klasse dann nochmal mit fokussiert haben. Und wenn dann mal einer kommt, der eben sagt, Mensch, das Problem, und da gibt es, jeder hat das Problem, das ist so bescheuert, man muss alle Schießlern irgendwie das Teil tauschen und da hat keiner was und können sie da was machen, dann bin ich natürlich sehr interessiert daran, mir das anzuschauen und wenn es dann passt, dann vielleicht auch umzusetzen.
Mhm. Also praktisch auch zum Beispiel, ich meine, wenn du weiter in die Vergangenheit reingehst, Serie, also habt ihr euch da auch schon, gibt es auch schon irgendwie Ideen? Also die ersten 3 Serien von Land Rover?
Ja, haben wir vereinzelt eben auch die Anfragen, aber da ist halt auch wieder, die so eine Autos restaurieren, die wollen halt dann einfach original eigentlich, so original bleiben, wie es geht, weil das ist ja eher so, diese Oldtimer und der Werterhalt vom Fahrzeug, der ist ja eigentlich höher, wenn halt nur mit Originalkomponenten gebaut wird und nicht mit Aftermarket-Produkten. Und deswegen ist das dann irgendwie nicht mehr so für uns relevant oder interessant.
Okay, ja gut. Ja, das wird dann die Zeit zeigen. Vielleicht haben wir ja andere, ich sag's nochmal so, also richtige Geländewagen gibt es ja ein paar. Jeep zum Beispiel oder so, Wrangler.
Also ja. Jeep Wrangler, ist das ist so ein Punkt, wo ich tatsächlich auch schon seit 2 oder 3 Jahren mit mir hader. Wir haben, als wir Mercedes fertig hatten, oder beziehungsweise parallel zu Mercedes, sind ja die Anfragen auch für Jeep Wrangler gekommen. Und die Konstruktion ist komplett fix und fertig in meinem Rechner drin. Die Explosionszeichnungen, die Stücklisten, es ist alles fix und fertig. Ich bräuchte es nur noch abfeuern, aber ich hader mit mir noch selber, weil ich habe es ja vorher schon erwähnt, wir können halt nicht billig produzieren, in Anführungszeichen.
Ja, verstehe ich, ja.
Und ich muss mir die Frage stellen, ja, ein Jeep Wrangler-Fahrer, ist die Kaufkraft da genauso groß jetzt wie bei einem G-Klasse-Fahrer? Also ist der Jeep Wrangler-Fahrer bereit, sage ich mal, für einen Viertürer 1.000 Euro für Türscharniere auszugeben? Und die Leute sagen, ja, schon, wenn es gibt, dann werden sie es schon kaufen. Sag ich so, ja, aber das ist keine Aussage, auf die ich mich verlassen kann. Ich habe natürlich schon einige große Firmen, die in dem Bereich sehr stark vertreten sind, mit denen habe ich schon Kontakt, eben auch in Bad Kissingen. Und grundsätzlich sagen die schon, ja, der Bedarf ist schon da, aber wie gesagt, der Aufwand, der halt für uns dann dahinter steckt, der ist halt sehr immens und auch das Risiko dabei, wenn es halt dann nicht erfolgreich wird.
Okay, ja, was sind denn so die nächsten Messen, wo man dich und deine Produkte kennenlernen kann? Steht schon was an oder ist es dann erst wieder nächstes Jahr?
Ja, es ist tatsächlich komplett schwer, weil eigentlich... Wir sind sehr stark am Diskutieren, inwieweit sich für uns Messen aktuell noch lohnen, weil de facto ist es ja so, wir haben einen sehr guten, den Vorteil ist, dass man uns mittlerweile kennt. Also in der Offroad oder in der Land Rover Szene, da ist Offroad Monkeys wirklich ein Begriff. Und eigentlich ist es so, dass in jeder Gruppe, eigentlich wo mit Defender-Freunden oder Fahrern, da hat Minimum einer irgendwelche Produkte von uns dran und deswegen kommen die immer ins Gespräch. Also wir müssen uns nicht mehr auf der Messe so präsentieren, um unsere Produkte, sage ich mal, an den Mann zu bekommen, sondern man kennt uns mittlerweile. Und ich habe es ja vorher auch kurz erwähnt, in den letzten 7 Jahren, wo wir die Firma übernommen haben, wir haben eine Halle gebaut, Produktionsgebäude eben, wir haben privat noch das Haus noch daneben gestellt, damit wir Familie und Beruf irgendwie in Einklang bringen können. Wir haben mittlerweile 3 Kinder und das Rad steht bei uns niemals still. Also das ist wirklich heftig, was jetzt haben wir September, was in dem Jahr schon wieder alles passiert ist, an positiven und negativen Ereignissen, sage ich mal. Und das sind solche Messen, die bringen einen halt dann immer so ein bisschen aus der Spur, weil die Vorbereitungszeit zur Messe, dann ist man fast eine Woche außer Haus und dann braucht man noch fast eine Woche, bis im Betrieb wieder alles normal läuft. Also das reißt uns schon einmal ein Riesenloch, sage ich mal, rein. Und dadurch, dass wir auch sehr wenig Mitarbeiter haben, ist das halt immer schwierig. Schon ist meine Frau immer noch mitgefahren, aber jetzt halt mit 3 Kindern und allem sind halt dann, ist das nicht das optimale Umfeld, sage ich mal, mit der kompletten Familie. Und wir werden langfristig eher schauen, dass man Kooperationen macht, zum Beispiel, ja, mit Leuten, die also unsere Produkte vertreiben und die halt dann eventuell auf der North Side oder auf der South Side sind oder in Bad Kissingen, dass die unsere Produkte eben sage ich mal, mitpräsentieren. Alternativ wird es vielleicht so sein, jetzt in Bad Kissingen, da waren wir jetzt seit, ich glaube, 7 oder 8 Jahre hintereinander. Ich denke, ich werde vor Ort sein, aber eventuell nur mit meinen 2 Autos und werde mich da zu Kunden eventuell mit einmieten und keinen eigenen Stand mehr machen, weil einfach der Aufwand zu extrem ist. Und auch die Kosten, muss man ganz klar sagen, in Bad Kissingen, also nicht nur für die Gäste, die kommen, wird es teurer, auch für uns Aussteller wird es teurer.
Ja, das muss man abwägen. Ich meine, das ist ja dann auch deine unternehmerische Freiheit, sich darüber geht. Und das machst du ja auch, wenn du vielleicht da mit einer Kooperation ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Ich hätte nur gerne hier nochmal ein Datum genannt, wenn es jetzt vielleicht genau in der Northside gibt es, glaube ich, jetzt demnächst, ne? Im nächsten Monat oder wann ist das, glaube ich? Oder Ende dieses Monats ist es, glaube ich, sogar. Naja, weil ich würde dich dann natürlich auch gerne mal persönlich kennenlernen. Da muss ich also doch mal nach Pöttmes heißt das, ne? Kommen.
Genau.
Mhm. Und mir mal deine die ganze Facility da anschauen. Ich würde damit auch sagen, wir kommen zum Schluss, Fabian. Es war sehr spannend für mich. Ich hoffe auch für meine Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich sag's nochmal, ich liebe beide Teile sozusagen von dir, von deiner Firma. Ich liebe Harley-Davidson, ich liebe natürlich den Defender. Und somit würde es mich auch sehr stark mal interessieren, wie das bei euch dann live aussieht. Da komme ich dann vielleicht dann doch mal vorbei, weil so weit ist es dann von uns ja nicht entfernt. Ich bedanke mich bei dir, wünsche dir weiterhin wirklich sehr viel Erfolg. Das hört sich alles sehr gut an, was du da machst. Du bist ja sowas von motiviert, das ist ja kaum zu glauben. Und ja, sag dir erstmal noch eine schöne Woche. Und bis dann mal, Fabian.
Ja, ich bedanke mich auch und für alle, die uns eben noch nicht kennen, wir sind natürlich auf Instagram, YouTube und überall vertreten. Schaut gerne mal drauf, Offroad Monkeys sollte man finden und gerne einen Like da lassen. Ansonsten, ja, vielen Dank, hat mich auch gefreut. Es war auch mein erster Podcast tatsächlich, also auch eine neue Erfahrung für mich und ich hoffe, ich habe nicht zu viel ausgeholt, ansonsten schneid's bitte zusammen. Genau, vielleicht sieht man sich mal live und du bist natürlich herzlich eingeladen hier bei uns vor Ort. Dann kann ich dir alles mal zeigen, wie es hier bei uns so ausschaut.
So, machen wir das. Alles klar. Dankeschön. Jo, schönen Tag. Ciao, ciao, Fabian. Ciao. So, liebe Leute, das war's mal wieder für heute. Und was soll ich sagen? Zwei Kultmarken, die begeistern, oder? Ja, wie schon anfangs erwähnt, hatte ich in meiner Jugend das Rumbrettern im Gelände mit meiner XL500 auf dem Truppenübungsplatz Senne bei Paderborn als sehr abenteuerlich und aufregend empfunden. Es waren dort zwar beste Offroad-Bedingungen, aber wenn die Military Police mit ihren Land Rovern dann hinter mir her waren, dann war das pures Adrenalin. Das konnten meine Kumpels mit ihren Harleys nicht so erleben. Trotzdem hätte ich mir für die Straße gern einen Chopper oder ähnliches gewünscht. Es waren halt die 80er, 90er Jahre. Dass Fabian mit mir zusammen nochmal ein neues Medium, den Podcast, erlebt und sehr unterhaltsam ausgefüllt hat, macht mich durchaus ein bisschen stolz. Er ist nämlich ein echter Social-Media-Profi, der seit Jahren zwei Kanäle bei YouTube befeuert. Offroad Monkeys TV und den der Müller Motorcycle AG. Hier erlebt ihr Fabian in unzähligen Videos, in denen er viel über sich, seine Unternehmen und seine Sicht auf die Welt preisgibt. Auch bei 4x4 Passion findet man Videos zum 1000-Sasser. Wer noch mehr über Fabian, den Offroad Monkeys und der Müller Motorcycle AG wissen will, sollte bei Instagram unter entsprechenden Accounts nachschauen. Bitte bei beiden auch entsprechend Follower werden und wenn es euch gefällt, bitte auch Likes da lassen. Ich habe wie immer alles in den Shownotes verlinkt, da werdet ihr es dann nochmal finden. Bitte einfach in die Infos zur heutigen Folge schauen. Vielen Dank an euch, die diesen Podcast, wo immer es geht, bewerten bzw. liken, kommentieren, teilen und ihren Offroad- und Biker-Buddies empfehlen. Sagt ihnen, sie finden ihn überall da, wo es gute Podcasts gibt. Also Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, RTL Plus und so weiter. So kann ich nämlich noch mehr Leute erreichen und dadurch weitere interessante Gäste für euch ans Mikro holen, die uns ihre spannenden Business- oder Lebensgeschichten erzählen. Ihr selbst könnt natürlich auch mal bei mir im Podcast zu Gast sein und Spannendes über eure Passion, euer Unternehmen und euer Leben erzählen. Also, ich freue mich auf euch. Eine zusätzliche Gelegenheit dazu hättet ihr am langen Wochenende des 3. Oktober 2024. Da werde ich nämlich beim Herbsttreffen des Deutschen Land Rover Clubs in Hohenfels in der Oberpfalz zugegen sein, um dort ein paar Interviews mit interessanten und leidenschaftlichen Landy-Fans einzusammeln. Ihr dürft gespannt sein. Damit ihr auch weiterhin keine Folge verpasst, müsst ihr Landy und Leute auf eurem Podcast-Streaming-Dienst bitte abonnieren. Ihr erfahrt mehr über Landy und Leute bei Insta und Facebook und natürlich auf meiner Homepage www.landyundleute.com. Meine E-Mail-Adresse wiederum lautet hallo@landyundleute.com. Ich wünsche euch also weiterhin allzeit gute Fahrt, immer eine Handbreit Luft unterm Differential oder unterm Belt Drive und die Gewissheit, dass es hinterm Horizont immer weitergeht. Schön, dass ihr wieder Zeit mit mir am Laberfeuer verbracht habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin, eure Landradel.